Die Radio Wissen. Update.
Für mich persönlich ist es sehr traurig. Ich wäre gerne mal hingegangen, hätte mir gerne mal mit angekickt. Und ich denke mal, da spreche ich für Millionen anderer Leute hier in Berlin auch. Und von daher, schade, dumm.
Daumen hoch. Na, weil ich sowas nicht besonders gut finde. Ich denke, dass das ein Verlustgeschäft ist und die Stadt hat genug Schulden, um sich sowas ohne ans Bein zu binden.
Gut, müssen wir mit leben, ne? Wenn es Hamburg wird.
Dann müssen wir nach Hamburg fahren.
Super, wow, ganz toll. Ich bin total begeistert. Das ist doch endlich mal was. Endlich kommt mal was in der Hansestadt hier nach Hamburg in Norden und das brauchen wir.
Also ich finde es gut auf jeden Fall. Ich bin Fan von Sportevents. Klar, da gibt es sehr viele negative Aspekte, wie inwiefern werden die Anlagen noch genutzt danach.
Es ist mal eine Chance zu zeigen, dass wir auch was drauf haben, dass Hamburg auch eine schöne Stadt ist.
Hanseatische Begeisterung statt Hauptstadtbonus. Im Rennen um die deutsche Olympia-Bewerbung für die Sommerspiele 2024 hat sich Hamburg gegen Berlin durchgesetzt. Euphorie an der Elbe, Frust an der Spree. Zumindest bei denen, die Olympia dort unbedingt haben wollten. Die Reaktionen auf die Entscheidung, die Chancen für Hamburg und wie es jetzt weitergeht, darum geht es im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Der Jubel in Hamburg ist verklungen, Berlin hat eine Nacht drüber geschlafen. Nach der Olympia-Kandidatenkür gestern muss ab heute nach vorn geschaut werden. Thomas de Maizière, als Bundesinnenminister auch für den Sport zuständig, findet, dass sich jetzt jeder hinter die Bewerbung stellen sollte.
Es ist nicht nur im Sport so, dass jetzt alle Gedanken sich konzentrieren sollten auf den Gewinner. Und deswegen fordere ich alle auf, jetzt mit voller Kraft Hamburg zu unterstützen. Für Olympia sind wir ab heute alle Hamburger.
Denn es gibt viel zu tun, vor allem in Hamburg. Dort wird bereits eifrig an den Feinheiten des Konzepts gefeilt. Zu diesen Feinheiten gehören zum Beispiel die Gesamtkosten für die Spiele. Hier gibt es noch keine genauen Zahlen. Bisher schätzt der Senat allein die Investitionen für die Sportstätten auf 1 bis 2 Milliarden Euro. Geplant ist unter anderem ein Olympiazentrum auf einer Elbinsel mit Stadion, Schwimmarena und dem Olympischen Dorf. Noch ist das alles aber Zukunftsmusik. Skeptiker glauben, dass Deutschland, wenn überhaupt, sowieso nur mit Berlin eine Chance auf Olympia hätte, um gegen Bewerber wie Boston oder Rom zu bestehen. Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, widerspricht. Im Deutschlandfunk sagte er:
Es ist eindeutig so, dass bei einem internationalen Bewerbungsprozess alle Bewerber von derselben Startlinie loslaufen. Alle haben die gleichen Chancen.
Und auch die ebenfalls mögliche Fußball-EM 2024 in Deutschland sei kein Hindernis.
Wenn ein Land in der Lage ist, beide Ereignisse zu organisieren, in einem Sommer, in einem Supersportjahr, dann ist das Deutschland. Und die Fußball-Europameisterschaft, die wird im Juni stattfinden und die Olympischen Spiele irgendwann in der zweiten Augusthälfte oder bis in den September hineinreichen, da ist genug Platz dazwischen und das ist für das IOC auch kein Grund, die Bewerbung sozusagen nicht annehmen zu können.
Trotzdem, die Hamburger kalkulieren ein Scheitern schon vorsorglich mit ein und berechnen auch gleich, wie die Kosten für eine mögliche zweite Bewerbung mit demselben Konzept für die Spiele 2028 aussehen würden. Der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zu Olympia ist aber jetzt erstmal die Volksbefragung im September. Nur wenn die Mehrheit in Hamburg für Olympia ist, soll die Bewerbung beim IOC abgegeben werden. Ob die Kosten bis dahin bekannt sind, ist fraglich. Aktuell liegt die Zustimmung bei 64%. In Berlin waren es 55%. Apropos Berlin, da spielen Olympia-Überlegungen fürs Erste keine Rolle mehr. Zumindest nach den Worten von Innen- und Sportsenator Frank Henkel. Auch wenn er vom Berliner Konzept nach wie vor überzeugt ist, einen neuen Versuch für Olympia 2028 soll es nach seinen Worten nicht geben. Berlin sei raus und das müsse man akzeptieren.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die deutsche Olympia-Bewerbung wird im Netz überwiegend kritisch gesehen. Dabei geht es gar nicht unbedingt um die Entscheidung für Hamburg, sondern um die Bewerbung allgemein. Bei Facebook kritisiert Christian Fischer den Deutschen Olympischen Sportbund. Jetzt werden die wirklich größenwahnsinnig. Ich plädiere für eine Verlegung des DSOB nach Katar. Da können sie wegen mir Sommer- und Winterolympiade, WM und ach was soll's, auch die EM austragen. Johannes S. Heester stimmt ihm zu. Ja, in Großprojekten sind wir unschlagbar, wie Hamburg und Berlin gern bestätigen werden. Mit dem Flieger vom BER zur Oper in Hamburg. Sehr cool. Und Daniel Über twittert, ich kann mir Olympia in Hamburg einfach nicht vorstellen. Wunderschöne Stadt, ja, aber Olympia? 2 bis 3 Nummern zu groß. Frank Behrendt sieht es auf Twitter so: Nörgler und Skeptiker gab es auch vor der WM 2006. Später feierten alle gemeinsam das Sommermärchen. Florian Helmut twittert, die Chancen für Hamburg liegen doch eh im Promillebereich. Es wird entweder Boston oder Paris. Und User Hoppehü fragt mit Blick auf die geplante Bürgerbefragung: Hamburg wartet ab, dass es für Olympia vorgeschlagen wird, um danach darüber abstimmen zu lassen, ob die wollen. Wie kümmert beim ESC oder nicht?
Was sonst noch wichtig war?
Die ersten Helfer haben zwei der Inseln Vanuatus erreicht, auf denen Wirbelsturm Pam besonders schlimm gewütet hat. Bisher gab es nur Aufklärungsflüge. Die Regierung des Pazifikstaates hat vor Engpässen bei der Lebensmittelversorgung gewarnt. Der Zyklon hat viele Felder verwüstet. Schon in einer Woche könnte es knapp werden. Mindestens so lange wird es schätzungsweise auch dauern, bis die Behörden ein klareres Bild vom Ausmaß der Katastrophe haben. Nach wie vor gibt es zu vielen Inseln keinen Kontakt. Unter Chinas neuer Regierung sind hunderte Aktivisten festgenommen worden. Dazu darf Europa nicht schweigen, sagt EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Er ist gerade zu Besuch in Peking und kritisierte die Menschenrechtslage in China.
Und daran habe ich keinen Zweifel gelassen, dass für uns als Wertegemeinschaft, die Europäische Union ja ist, Dinge nicht verhandelbar sind. Und das sind die individuellen garantierten Grundrechte, die übrigens nicht chinesisch und nicht europäisch, sondern universal sind.
Im vergangenen Jahr sind nach Angaben von Menschenrechtsgruppen fast 1000 Aktivisten in China festgenommen worden, mehr als in den beiden Jahren davor zusammen. In Deutschland leben immer mehr Schwule und Lesben in eingetragenen Partnerschaften zusammen. 2013 waren es laut Statistischem Bundesamt etwa 35.000 gleichgeschlechtliche Paare. Im Vergleich zu 2006 hat sich die Zahl der registrierten Lebenspartnerschaften damit fast verdreifacht.
Was noch wichtig wird:
In knapp 3 Stunden schließen in Israel die Wahllokale. Fast 6 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Laut den letzten Umfragen könnte es einen Regierungswechsel geben. Das oppositionelle Mitte-Links-Bündnis liegt knapp vor der konservativen Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu. Der Regierungschef war gestern öffentlich von der bislang angestrebten Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern abgerückt. Mit ihm als Ministerpräsident werde es keinen palästinensischen Staat geben, so Netanyahu. Für Lufthansa-Passagiere heißt es wieder einmal umbuchen auf andere Airlines, in die Bahn steigen oder die Reise verschieben. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat ab Mitternacht zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Die Lufthansa musste rund 750 Verbindungen streichen. Betroffen sind Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Gestritten wird weiterhin vor allem über die Altersversorgung. Die Piloten wollen weiter ab 55 Jahren in den Vorruhestand gehen können. Die Lufthansa will die Altersgrenze anheben. In Frankfurt wird morgen das neue Gebäude der Europäischen Zentralbank offiziell eingeweiht und dabei könnte es laut werden. Nicht, weil drinnen so extrem gefeiert wird, schließlich sind gerade mal 25 Gäste eingeladen, sondern weil draußen protestiert wird. Das kapitalismuskritische Bündnis Blockupy hat Aktionen in der ganzen Stadt angekündigt, um gegen die Politik in der Euro-Krise zu demonstrieren. Die Polizei rechnet mit rund 10.000 Demonstranten.
Und sonst in der Welt?
Die französische Regierung will besonders dünne Models von den Laufstegen verbannen. In der Nationalversammlung in Paris wird seit heute über einen Zusatzartikel zu einem Gesundheitsgesetz diskutiert. Demnach sollen Modelagenturen verboten werden, extrem dünne Frauen zu beauftragen. Der Vorschlag sieht vor, dass Agenturen eine Bescheinigung vorlegen müssen, in der bestätigt wird, dass ein bestimmter Body-Mass-Index nicht unterschritten wird. Bei Verstößen drohen 6 Monate Haft und 75.000 Euro Geldstrafe. Auch Internetseiten, die Magersucht verherrlichen, sollen verboten werden. Auch wenn über den Vorschlag im französischen Parlament jetzt erstmal diskutiert wird, die Gesundheitsministerin steht hinter ihm. Modelagenturen kritisieren den möglichen Magermodel-Bann heftig. Sie seien in ständiger Konkurrenz mit Agenturen aus anderen Ländern. Deshalb sei ein nur französisches Gesetz nicht sinnvoll. Auf einer Zuckerrohrfarm in Südafrika ist ein Massengrab mit den Knochen von 100 Menschen entdeckt worden. Die Betreiberfirma erklärte, dass es sich möglicherweise um Häftlinge handelt, die während der Apartheidszeit auf der Plantage arbeiten mussten. Die Firma hatte die Farm 1989 gekauft, ohne etwas von den Toten zu wissen. Die Polizei hat das Massengrab und die Umgebung abgesperrt. Es soll jetzt untersucht werden, wer die Toten sind, wie sie ums Leben gekommen sind und ob sie beerdigt oder nur abgelegt worden sind. Ägypten verschärft seine Einreisebestimmungen für Touristen. Wer ab dem 15. Mai als Individualtourist ins Land will, muss sich vorher ein Visum einer ägyptischen Botschaft im Heimatland besorgen. Bisher war es möglich, bei der Einreise am Flughafen ein Visum für etwa 20 Euro zu kaufen. Für Reisegruppen gilt die neue Regel nicht. Sie können ihre Visa weiter vor Ort beantragen. Für die Verschärfung hat das ägyptische Tourismusministerium bisher noch keinen Grund genannt. Ein Bild, auf dem ein Buddha Kopfhörer trägt, hat einem Neuseeländer eine Gefängnisstrafe in Myanmar eingebracht. Er ist zu 2,5 Jahren Haft mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Der Neuseeländer hatte in Myanmar eine Bar betrieben. Auf der Facebook-Seite seines Ladens befand sich ein Bild des Buddhas mit Kopfhörern. Aus Sicht des Richters handelt es sich um eine Beleidigung des Buddhismus. Auch zwei Kollegen des Neuseeländers wurden verurteilt. In Myanmar sind die meisten Menschen tiefgläubige Buddhisten. Das Bild hatte in dem Land eine hitzige Debatte ausgelöst. Zuletzt hatten in Myanmar die Spannungen zwischen der Mehrheit der Buddhisten und der kleinen muslimischen Minderheit zugenommen. Eine nationalistische Bewegung hat dazu aufgerufen, muslimische Geschäfte zu boykottieren.
Wissensnachrichten.
Der Chef sitzt einem im Nacken. Die Präsentation muss fertig werden. Auf der Geburtstagsparty vom WG-Kumpel will man auch unbedingt mit dabei sein. Dann schmeißt man eben einen kleinen Aufputscher ein. Solches Hirndoping hat einen Namen. Neuroenhancement nennt man das. Die Krankenkasse DAK hat jetzt analysiert, wie weit verbreitet Doping am Arbeitsplatz ist. Tina Kiesling hat sich die Zahlen angeschaut und es gibt einen Trend nach oben.
Richtig, im Vergleich zu 2009, da gab es eine Vorläuferstudie, da hatten hochgerechnet etwa 2 Millionen Menschen schon einmal gedopt. Mittlerweile sind es knapp 3 Millionen.
Okay, ordnet das Ganze mal für uns ein. Ist das jetzt viel oder wenig?
Also ich finde, in der Zusammenfassung klingt es dramatischer als in der ausführlichen Studie. Wenn man da auf die aktuellen Zahlen schaut, dann haben etwa 3,2% der Arbeitnehmer im Jahr 2012 ihre Leistung per Medikament gesteigert. Das ist jeder 30. Mann und jede 33. Frau. Geht es dann noch darum, wer das alles regelmäßig macht, dann wären es noch viel weniger. Wobei man auch sagen muss, dass die Dunkelziffer natürlich höher liegt, weil natürlich viele das nicht zugeben, dass sie zu Ritalin oder Antidepressiva greifen, um leistungsfähig zu bleiben.
Sagt denn der Bericht auch, wer da am ehesten zu diesen Mitteln greift?
Ja, erstaunlicherweise pushen sich Führungskräfte seltener als Angestellte. Entscheidend ist wohl, wie sicher der Arbeitsplatz ist. Also je unsicherer die Stelle, desto eher greift man zur Chemie. Das passt dann wieder zu der Aussage, dass diejenigen, die ihre Leistungen steigern wollen, das in der Regel dann tun, wenn auf Arbeit irgendwas Konkretes ansteht, zum Beispiel irgendein Projekt fertig werden muss, wenn also der Stress als besonders hoch empfunden wird.
Okay, du hast dir bei allem Stress noch eine zweite Studie angeschaut. Da geht es um Produkte, die nach Europa importiert werden, für die illegal Regenwälder abgeholzt wurden.
Die NGO Fern schreibt nämlich in einem aktuellen Bericht, dass schätzungsweise jedes zweite Produkt in unseren Supermärkten davon betroffen ist. Vor allem geht es bei den Importen um Soja, Palmöl, Rindfleisch und Leder. Die Waldlobbyisten sagen, dass zum Beispiel 2012 Waren im Wert von 6 Milliarden Euro importiert wurden, für die illegal Regenwald abgeholzt wurde. Illegal heißt konkret, hier werden Konzessionen etwa durch Bestechungen erschlichen oder die Firmen roden mehr als sie dürfen oder sie missachten die Bestimmungen zum Schutz der Landbevölkerung. Das bedeutet, dadurch wird nicht nur der Umwelt extrem geschadet, ne? Also etwa alle 2 Minuten verschwindet deswegen ein Stück Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes. Es wird auch die Korruption dadurch gefördert, es werden Menschenrechte missachtet, zum Beispiel von indigenen Völkern, und die Landbevölkerung bekommt nichts davon ab, dass um sie rum ihre Ressourcen verschwinden. Deswegen, sagt Fern, muss die EU Regeln schaffen, damit solche Produkte nicht mehr importiert werden.
Okay, und eine kleine Zeitreise gab es auch noch in den Wissensnachrichten, und zwar ging es in die Jungsteinzeit.
Genau, es geht um das Prinzip Survival of the Fittest, also quasi der mit den besten Genen überlebt. Ein internationales Forscherteam hat nämlich jetzt mit Hilfe von Genmaterial eine Art Stammbaum gebastelt, der bis zurück in die Jungsteinzeit geht. Und da zeigte sich, bei den Männern hat in dieser Zeit die Vielfalt der Gene drastisch abgenommen. So etwas lässt sich allein durch Evolution, also durch das Prinzip Survival of the Fittest, nicht erklären. Sie vermuten deswegen, dass schon damals andere Faktoren wie Reichtum und Macht bestimmten Männern, zum Beispiel bei der Frauenwahl, einen gewissen Vorteil verschafft hat.
Wetter.
Auch am Abend ist es fast überall trocken in Deutschland. Noch sind stellenweise 20 Grad drin. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 6 bis 0 Grad. Auch morgen erwartet uns ein richtig schöner Frühlingstag mit viel Sonne, ein paar harmlosen Wolken und 15 bis 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.